HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Täglich sind Sie Teil der Nachrichten. Die Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und die Zahl der Menschen, die in Deutschland an oder mit dem Virus verstorben sind. Aber es bleiben abstrakte Zahlen, die auch kaum Emotionen auslösen. Jetzt hat der Bundespräsident angeregt, Zeichen der Trauer zu setzen, Anteilnahme zu zeigen. Die Idee wird von vielen aufgegriffen, auch von den christlichen Kirchen. Dort gibt es Überlegungen, wie Trauer und Gedenken in der Pandemie Ausdruck finden können. Mehr dazu gleich. Außerdem heute in Himmel und Erde. Im Schatten der Kölner Wirren. Der katholische Reformprozess, der sogenannte Synodale Weg, geht in der kommenden Woche mit einer digitalen Konferenz weiter. Die mangelnde Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln dürfte die Debatten erschweren. Jeder Name zählt. Eine digitale Gedenkaktion der Arolsen Archives zum Holocaust-Gedenktag. Und altes Buch, moderne Sprache. Die Basisbibel, eine moderne Neuübersetzung der Bibel, liegt jetzt komplett vor. Die katholische Kirche in Deutschland ist in einem Reformprozess, um nach den Missbrauchsskandalen Vertrauen wiederzugewinnen. Bei diesem sogenannten synodalen Weg sprechen Bischöfe und Laien über mehr Gerechtigkeit für Frauen, über die klerikale Macht und eine zeitgemäßere Sexualmoral. Vor einem Jahr gab es in Frankfurt eine Auftaktversammlung. Durch Corona ist auch dieser Prozess ins Stocken geraten, aber in der kommenden Woche soll es jetzt wenigstens eine Online-Konferenz geben. Und wieder könnte der Streit um die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen die Debatten dominieren.
Eigentlich wollten die 230 Synodalen bei ihrer Online-Konferenz den aktuellen Stand des synodalen Weges zur Reform der katholischen Kirche diskutieren. Doch schon seit Wochen gibt es kirchenintern nur ein Thema: Unmut über den Kölner Kardinal Wölki und seine Weigerung, ein Gutachten über Missbrauch im Erzbistum Köln zu veröffentlichen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing von Limburg, hat den damit verbundenen Image-Schaden schon vor Weihnachten mit ungewöhnlich scharfen Worten beklagt.
Dass das jetzt in ein regelrechtes Desaster gemündet ist und auf uns alle abfärbt, das ist nicht gut.
Es war für das Präsidium des Synodalen Weges folglich unmöglich, das Thema nicht auf die Tagesordnung zu setzen, zumal der aktuelle Reformdruck ja gerade durch die Fälle von Missbrauch und dem ungenügenden kirchlichen Umgang damit entstanden ist. Für Kardinal Wölki könnte die für Donnerstagabend angesetzte Diskussion folglich unangenehm werden. Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des mitveranstaltenden Zentralkomitees der Deutschen Katholiken.
Naja, Bashing ist immer schlecht und hört sich nach einseitigen Verurteilungen und Schimpfen an. Das sollte man nicht machen, aber muss angesprochen werden. Sonst kann ich doch nicht an Reform von Kirche arbeiten, wenn das nicht auch wirklich miteinander ins Gespräch gebracht wird.
Angesichts der Kölner Wirren verblassen die anderen Reformthemen ein wenig, zumal wegen Corona und des digitalen Formats diesmal wieder keine formellen Reformbeschlüsse gefasst werden können. Es wird wie schon im Herbst erneut nur einen Gedankenaustausch über Zwischenergebnisse aus entsprechenden Arbeitsgruppen geben, diesmal über eine Änderung der Predigtordnung zum Beispiel, damit auch Frauen im Gottesdienst zu Wort kommen können, zur Frage, ob und warum nur ein Mann bei der Messe Christus repräsentieren kann. Und unter dem Stichwort Macht- und Gewaltenteilung geht es um ein verändertes Kontrollsystem von Kirchenfinanzen. Allenthalben herrscht Ungeduld über den schleppenden Fortgang des Reformprozesses, den der Synodale Markus Leitschuh aus Kassel formuliert.
Der Fahrplan ist durcheinander, aber die Themen sind trotzdem virulent, die sind aktuell und beschäftigen viele Menschen. Deswegen bleibt nicht mehr so viel Zeit. Es ist tatsächlich die letzte Chance, zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen.
Erste Reformbeschlüsse beim Synodalen Weg sind dann bei der kommenden Vollversammlung im September in Frankfurt geplant. Vorausgesetzt, Corona erlaubt dann ein solches Treffen mit 230 Laien und Bischöfen in einem Raum.
Am kommenden Donnerstag und Freitag geht der katholische Reformprozess, der sogenannte Synodale Weg, mit einer Online-Konferenz in eine neue Runde. Klaus Hofmeister über die anstehenden Themen. Die Zahlen hören wir fast täglich in den Nachrichten. Mehr als 55.000 Menschen sind in Deutschland durch oder mit Covid-19 verstorben. Eine Zahl, die trotz ihrer Ungeheuerlichkeit doch letztlich abstrakt bleibt. Es fehlen Namen, es fehlen Gesichter und Lebensgeschichten. Es fehlt das öffentliche Mitgefühl. Das soll sich ändern. Am vergangenen Wochenende hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu aufgerufen, jeweils freitags mit einer Kerze im Fenster der Corona-Toten zu gedenken. Und darüber hinaus, nach Ostern soll es eine zentrale Gedenkfeier für die Verstorbenen der Pandemie geben. Eine Anregung, die auch von den christlichen Kirchen inzwischen aufgegriffen wird.
Die Ankündigung des Bundespräsidenten, mit einer zentralen Trauerfeier der Toten der Pandemie zu gedenken, ist auf ein positives Echo gestoßen.
Das Erlebnis ist so massiv für die gesamte Gesellschaft, dass man sagen könnte, schon so aus sozialpsychologischen Gründen wäre es wichtig, dass man einen solchen Akt des Gedenkens organisiert,
sagt der katholische Professor für Liturgiewissenschaften Benedikt Kranemann. Und der Kulturhistoriker Norbert Fischer, der die Trauerkultur erforscht, fordert:
Je breiter das Spektrum der Träger ist, umso überzeugender wirkt die Gedenkfeier.
Fischer plädiert dafür, beispielsweise die Verbände der Pflegeberufe und der Mediziner an der Gestaltung dieser Feier zu beteiligen. So eine Gedenkfeier sei aber auch immer ein Spagat, meint Benedikt Kranemann.
Ich denke, dass man einen religiösen Rahmen braucht und dass man einen Rahmen braucht, der aber hinreichend offen ist.
Als Beispiel nennt der Erfurter Professor das Symbol der Kerze.
Die Kerze ist etwa im christlichen Kontext relativ eindeutig besetzt. Da gibt es also immer so einen Bezug zum Christusereignis. Die Kerze hat aber, ich sag mal, meinetwegen in Ostdeutschland nochmal eine andere Bedeutung, weil man das mit der friedlichen Revolution verbindet.
Und brennende Kerzen seien auch allgemein ein Symbol der Erinnerung an verstorbene Menschen.
Also man könnte sagen, es gibt einen religiösen Rahmen, der aber so viel Platz lässt, dass ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen mit ihrem Bekenntnis, mit ihrer Weltanschauung hier Platz finden.
Friederike Spengler ist evangelische Regionalbischöfin in Thüringen, wo in den vergangenen Wochen viele Menschen an Covid-19 verstorben sind. Auch Spengler spricht sich für eine zentrale Gedenkveranstaltung aus.
Aber viel wichtiger finde ich, dass die Menschen vor Ort wissen, das sind Orte, an die wir hingehen können. Und da ist offen für uns und unsere Trauer.
Diese Orte könnten offene Kirchen sein, wo die Menschen beten und weinen können, jeder für sich, aber auch in Gemeinschaft. Die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, ist momentan sehr eingeschränkt.
Das Trauern ist im Moment einsamer geworden,
sagt Norbert Fischer. Oft dürfen am Grab nur wenige Hinterbliebene zusammenkommen. Auch Friederike Spengler beklagt die zunehmende Privatisierung des Abschieds.
Weil Trauer, geglückte Trauer, wenn die gelingen soll, dann braucht es verschiedene Faktoren. Und das ist zum Beispiel Nähe, Gemeinschaft, Kultur, das ist Zeit und Ort.
Menschen seien soziale Wesen, sagt die evangelische Pröbstin. Allein zu trauern sei nicht gut.
Da sehe ich unsere ganz große Aufgabe jetzt, sensibel dafür zu werben, dass Trauer systemrelevant ist. Denn dass wir nicht genügend, nicht gut und nicht auch abschließend trauern können im Moment, das wird Konsequenzen haben für unser weiteres Leben.
Das könne nicht nur zu traumatischen Belastungen, sondern auch zu Depressionen führen.
Die Toten sind zu Zahlen geworden. Und das ist ja auch ein Ausdruck davon, dass sie nicht mehr in ihrer Geschichte wahrgenommen, sondern nur noch gezählt werden.
Auch deshalb sei ein gemeinsamer Trauertag in Gedenken an die Corona-Toten so wichtig.
Trauer und Gedenken in Zeiten der Pandemie, welche Gedanken dazu in den christlichen Kirchen angestellt werden, hat hr-Inforeporter Michael Hollenbach zusammengetragen. Aus Anlass des Holocaust-Gedenktags in der vergangenen Woche haben die Arolsen Archives im nordhessischen Bad Arolsen Menschen weltweit dazu aufgerufen, sich an dem Projekt »Jeder Name zählt« zu beteiligen. Am eigenen Computer können Namen aus Deportations-, Lager- und Todeslisten der Konzentrationslager in ein spezielles Online-Suchregister übertragen werden. In den Archiven des früheren Suchdienstes vom Internationalen Roten Kreuz befinden sich mehr als 30 Millionen Originaldokumente mit Angaben zu 17,5 Millionen verfolgten, inhaftierten oder ermordeten Menschen. Wenn jetzt die Namen digital erfasst werden, dann erleichtert das die Suche nach mehr Informationen über ihren Lebens- und Leidensweg.
Papier wird zu Biografien. Namen sind nicht mehr anonym. Menschen erhalten ihre Identität, den Teil des Lebens zurück, den die Nazi-Barbarei ihnen genommen hatte. Dafür startete Arolsen Archives vor einem Jahr bereits das Projekt Jeder Name zählt.
Eine besondere Initiative, weil sie eine neue Form des Gedenkens anbietet, die interaktiv, hochindividuell und persönlich sein kann und trotzdem eine enorme Reichweite hat.
Die Französin Floriane Assolet ist die Direktorin des früheren internationalen Suchdienstes. Dort wurden bereits während des Zweiten Weltkrieges Dokumente unterschiedlichster Art über die Menschen gesammelt, die zu Opfern der Nazis wurden, nicht nur in Deutschland. Der Historiker Gio Zwilling kümmert sich seit mehreren Jahren um das Archiv mit mittlerweile über 30 Millionen Dokumenten.
Das ist schon überwältigend. Hier dann Gänge auf Gänge, also von Lagerdokumente zu sehen oder die Sammlungen zu Konzentrationslager, das hat einfach einen Maßstab, das ist beeindruckend und erschreckend zugleich.
Alle Dokumente sind in den vergangenen Jahren digitalisiert worden. Doch für eine Suche über den Namen eines Opfers ist der Zugang zu den Details sehr schwierig. Doch der Name ist fast immer auch der Schlüssel. Für mehr.
Wenn man den Namen eingibt oder eine Religion oder ein Geburtsort, dass man alle Personen findet und man direkt zu dem Dokument kommt.
Genau da setzt das Projekt Jeder Name zählt an. Mit einem speziellen Computerprogramm können Namen aus den Dokumenten herausgesucht und in ein Online-Namensarchiv übertragen werden.
Zurzeit haben wir hauptsächlich Karteikarten aus Konzentrationslager, mehr als 600.000 Dokumente, die zurzeit online verfügbar sind, hauptsächlich Häftlingspersonalkarten und Häftlingsfragebögen aus Buchenwald, aus Dachau, aus Natzweiler, Auschwitz, Mauthausen.
Weltweit haben sich bisher rund 11.000 Freiwillige beteiligt. Auch die Korbacher Schüler Jakob, Sarah und Kimberlin.
Zuerst haben wir mit den Nachnamen angefangen und dann die Listen durch von den Häftlingsnummern über die laufenden Nummern und den Geburtsdaten, sodass man nachher alles finden kann.
Also es ist echt hart, sich das teilweise durchzulesen. Ich hatte letzte Woche eine Liste, wo, glaube ich, von einem Nachnamen bestimmt 5 Wörter standen und man dachte sich, das ist wahrscheinlich eine ganze Familie gewesen, die dort ausgelöscht worden ist, und das ist echt grausam, wenn man sowas liest.
Vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass das einfach nur Leute waren, die unschuldig nur wegen ihrer Religion vergast wurden.
Bis zum Jahr 2025 sollen alle Namen in den Dokumenten gefunden, digitalisiert und die Angaben zu den Opfern für Angehörige und andere Archive zum Beispiel online recherchierbar sein. Für die Historikerin und diesjährige Preisträgerin des Obermeier Award, Marion Lilienthal in Korbach, ist die Teilnahme an dem Projekt gerade für jüngere Menschen ganz wichtig.
Sie werden sensibilisiert für diktatorische Unrechtssysteme und können dadurch natürlich demokratische Strukturen ableiten und aktiv sich einbringen, um gegen Antisemitismus, Nationalismus und natürlich Intoleranz vorzugehen.
Jeder Name zählt. Die Arolsen Archives im nordhessischen Bad Arolsen hoffen auf die Mithilfe von vielen Menschen bei der digitalen Erfassung von Opfern des Holocaust. Thomas Korte berichtete. Und wenn Sie mitmachen wollen, mehr zu dem Projekt finden Sie unter dem Stichwort Every Name Counts auf der Homepage des Archivs unter der Adresse arolsen-archives.org.
HR Info. Himmel und Erde.
17 Jahre lang haben Theologinnen und Theologen daran gearbeitet. Jetzt hat die Deutsche Bibelgesellschaft die neue Basisbibel vorgestellt. Eine vollständige Neuübersetzung von Altem und Neuem Testament. Eine Bibel für das 21. Jahrhundert, so heißt es. Sie legt besonderen Wert auf Verständlichkeit und Zuverlässigkeit. Und es ist die erste Bibelausgabe, die zeitgleich als gedrucktes Buch, als Hörbuch und als digitale Bibel erscheint.
Am Anfang stand ein Hilferuf. Hilfe, kein Jugendlicher versteht mehr die Bibelübersetzungen, die wir so haben, auch nicht unseren Luther, auf den wir so stolz sind. So die Antwort auf die Frage, was wohl junge Menschen an der Bibel interessieren könnte, sagt Christoph Rösel, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft.
Also man war nicht auf der Suche nach einem neuen Großprojekt, aber dann hat man das ernst genommen, ein Konzept entwickelt und mit der Basisbibel begonnen.
Das war im Jahr 2002. 2003 begann die Arbeit an einer neuen Übersetzung. Zuerst die Evangelien, dann der Rest des Neuen Testaments, dann die Psalmen. Jetzt ist die Gesamtausgabe der Basisbibel fertig. Die Bibelübersetzung für das 21. Jahrhundert, heißt es selbstbewusst von Verlagsseite.
Eben für die Menschen, die auch heute vielleicht nicht aus der biblischen Tradition oder aus der christlichen Tradition herkommen und von daher Bibeltexte nochmal neu entdecken wollen.
Übersetzen heißt immer, einen vorgegebenen Text neu schöpfen, in der eigenen Sprache verständlich machen, was in einer anderen Sprach- und Geisteswelt gedacht wurde. Das Nachdenken über Sprache ist mindestens so wichtig wie das Nachdenken über die Inhalte, die da transportiert und zugänglich gemacht werden sollen. Und deswegen ist ein Riesenprojekt wie die Basisbibel mit ihren fast 3000 Seiten in der großformatigen Version für zu Hause auch eine Bestandsaufnahme über den Zustand der deutschen Sprache. Auch das teilt sie mit dem 500 Jahre alten Vorläufer aus der Hand Martin Luthers.
Es gibt mittlerweile große Teile unserer Gesellschaft, unserer Bevölkerung, die es fast nur noch gewöhnt sind, in kurzen Nachrichten, in kurzen Sätzen zu lesen, zu denken, zu schreiben, zu arbeiten. Das hat einfach sehr massiv zugenommen.
Tina Arnold ist Pfarrerin. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Ausbildung für die kirchliche Jugendarbeit. Sie ist seit Anfang des Projekts eine der Übersetzerinnen der Basisbibel.
Ich glaube halt auch nicht, dass es da Sinn macht, jetzt Erziehungsarbeit leisten zu wollen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, sondern wir müssen es jetzt einfach mal so hinnehmen, wie es ist. Also wir müssen den Leuten aufs Smartphone schauen.
Und damit eben aufs Maul, wie Luther das als Maxime für eine gelungene Übersetzung ausgab. Sprache, die sich heute im Alltag bewährt, formt sich unter digitalen Bedingungen. Eine Herausforderung fürs Verstehen, aber andererseits, damit kämpfte die biblische Überlieferung ja von Anfang an. Verstehst du auch, was du liest? Fragt Philippus in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments einen Hofbeamten aus Äthiopien. Der kämpfte sich gerade durch eine Abschrift des Prophetenbuches Jesaja. In der Basisbibel klingt das so.
Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft?
Klare, kurze Sätze, ein Absatz nach jedem Satz, egal wie kurz, Anführungszeichen bei jeder wörtlichen Rede und nicht nur bei direkten Zitaten anderer Bibelstellen. Und die Wörter Philippus und Eunuch sind blau gedruckt und verweisen auf Anmerkungen am Seitenrand, die Philippus als einen der ersten Mitarbeiter der entstehenden Gemeinde erklären und einen Eunuchen als zeugungsunfähig gemachten hohen Hofbeamten. In der Online-Ausgabe sind diese Wörter natürlich einfach verlinkt auf einen ausführlichen Apparat aus Worterklärungen, Anmerkungen, Namensverweisen und Karten. Kurze Sätze und komplexe Begriffe leicht erreichbar erklären, das sind die Hauptprinzipien dieser Übersetzung, sagt Christoph Rösel von der Deutschen Bibelgesellschaft.
Kurze Sätze, kein Satz länger als 16 Wörter, Ausnahmen bestätigen die Regel, maximal ein Nebensatz. Und dann eben auch die lineare Informationsvermittlung.
Um gleich ein mögliches Missverständnis auszuräumen. Sogenannte leichte Sprache ist das nicht. Die ist noch klarer und auch reduzierter im Ausdruck. Ein Projekt des katholischen Bibelwerks überträgt gerade nach und nach Evangelientexte in leichte Sprache. Bei der Basisbibel ist nur die kurze Textstruktur vorgegeben, nicht die sprachlichen Möglichkeiten.
Nach knapp 60 Zeichen musste also schon irgendein Sinn dastehen. Und dann kommt die nächste Sinnzeile und im Idealfall ergeben 2 bis 3 Sinnzeilen dann einen vollständigen Satz.
Deswegen könne man die Basisbibel auch so gut vorlesen, sagt Übersetzerin Tina Arnold. Viele biblische Texte, vor allem Erzählungen, seien sowieso nach diesem Prinzip angelegt. Schwieriger sei es bei Gesetzestexten mit ihrer fallbezogenen Argumentation und bei Paulus.
Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben.
Übersetzt die neueste Ausgabe der Lutherbibel im 3. Kapitel des Römerbriefs. Noch knapper macht es die katholische Einheitsübersetzung.
Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben.
In der Basisbibel klingt dieser Vers so.
Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen.
Das geht eigentlich sehr gut, weil wir eben an ganz vielen Stellen das nicht getan haben, dass wir wie andere kommunikative Übersetzungen also nicht versucht haben, Dinge zu umschreiben, sondern schon eben die ursprünglichen Begriffe zu lassen, damit wir eben so kurz und klar bleiben können.
Mit kommunikativen Übersetzungen meint Tina Arnold Projekte, die vor allem auf Verständlichkeit für die jeweilige Leserschaft zielen. Übersetzungen wie die Gute-Nachricht-Bibel arbeiten seit Ende der 1960er Jahre daran, biblische Texte zugänglicher zu machen. Vor allem dadurch, dass sie komplizierte Begriffe vermeiden oder umschreiben. Um beim Beispiel zu bleiben, der Vers aus Römer 3 klingt in der Gute-Nachricht-Bibel so.
Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen.
Statt Gerechtigkeit also Gottes rettende Treue. Die Basisbibel bleibt dagegen im Text beim ursprünglichen Begriff und erklärt ihn kurz am Seitenrand. Kurz, klar, keine länglichen Umschreibungen. Das funktioniert erstaunlich oft, erstaunlich gut und manchmal gar nicht.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
So heißt der Anfang des Johannesevangeliums nach Luther. Poetisch, schwer verständlich, aber über Jahrhunderte auch anregend fürs theologische und philosophische Nachdenken. Die Basisbibel streicht die flirrende Offenheit, löst per Anmerkung quasi das Rätsel. Jesus Christus ist das Wort.
Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich.
Eine Übersetzung, die möglichst alle Hürden für das Verstehen ausschaltet, hat einen Preis. Sie muss sich festlegen auf eine Deutung des Ursprungstextes.
Es ist eine einfache Übersetzung, aber eben nicht vereinfachend, weil wir ja diese schwierigen Begriffe und auch die großen theologischen Konzepte versuchen gerade nicht zu vereinfachen.
Für die Bildsprache, die sich in den Jahrhunderten seit Luther etabliert hat, gilt in der Basisbibel ausdrücklich kein Bestandsschutz. Die Luther-Revision von 2016 und auch die neue katholische Einheitsübersetzung aus dem gleichen Jahr gingen eher den Weg zurück ins Archaische. Auf das, also damit, der vertraute Klang nach Bibel und Luther zurückkehre. Egal, wie verständlich das noch ist. Die Basisbibel mottet aus, beim Satzbau ebenso wie bei Wortfeldern.
Die Frage beim Übersetzen war immer, wenn das jemand liest, welche Bilder entstehen bei ihm und helfen ihm diese Bilder wirklich gut zu verstehen oder kriegt er vielleicht ein falsches Bild und dadurch auch eine falsche Interpretation dessen, was hier geschieht.
Ein prägnantes Beispiel, die Mägde und Knechte, mit denen Luther das Konzept von Sklave und Sklavin in sein bäuerlich vertrautes Umfeld übersetzte. Vor 15 Jahren, 2006, wurde die Bibel in gerechter Sprache veröffentlicht. Eine Übersetzung, die die alten Texte ausdrücklich unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeit übersetzte und deswegen gesellschaftliche Machtverhältnisse und Geschlechterrollen hinterfragte. Den einen eine Offenbarung, den anderen ein Graus.
Wo Luther von den Knechten und Mägden schreibt. Ja, wir haben in der Bibel in gerechter Sprache bewusst gesagt, wir schreiben von Sklavinnen und Sklaven. Nämlich schlicht, weil heutigen Lesenden das, was an Härte mit der Bezeichnung Knecht und Magd verbunden war, noch zu Luthers Zeiten, so überhaupt nicht mehr präsent ist.
Sagt die Pfarrerin und Alttestamentlerin Kerstin Schiffner, eine der Übersetzerinnen der Bibel in gerechter Sprache. Die Basisbibel, 15 Jahre jünger, versucht ebenfalls, Übersetzungen zu vermeiden, die heute auf falsche Spuren führen könnten. Also zum Beispiel eine Bullabü-Knechtsromantik. Aber zum Prinzip möchte Tina Arnold eine Herrschaftskritik nicht machen. Nun stellt sich die Frage, wie eigentlich bei jeder Übersetzung, darf man das? Wie gebunden ist eine Übersetzung an die Worte des Urtextes, vielleicht sogar eines heiligen Textes? Es ist kompliziert, sagt Altbischof Christoph Kähler, der die Neuausgabe der Luther-Übersetzung von 2016 verantwortet hat.
Wenn man Wahrheit als 1:1 Richtigkeit definiert, dann kann keine Übersetzung wahr sein. Es bleibt ein Nachschöpfen, ein schöpferischer Prozess, bei dem hoffentlich viel Geist dabei ist, aber man kann das nicht garantieren und es gibt keine Regel, die es in irgendeiner Weise sichern kann.
Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit aber bleibt. Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass ausgerechnet in den letzten Jahren so viele Übersetzungen der Bibel neu entstanden oder überarbeitet wurden. Bibel in gerechter Sprache, Lutherbibel, Einheitsübersetzung und jetzt die Basisbibel. Kerstin Schiffner von der Bibel in gerechter Sprache sagt, es ist höchste Zeit, Vielstimmigkeit als Stärke zu entdecken.
Wir kriegen diese Eindeutigkeit nicht. Wir können so tun, als ob, wenn wir immer nur einen einzelnen Vers zitieren, ne, und dann den nächsten aus 3 Bücher weiter und sagen, so und nicht anders soll es sein. Aber Bibel am Stück gelesen kann diese Sehnsucht nicht bedienen. Dann kann man sagen, das tut mir leid, ihr Lieben. Ich finde aber, es ist eine ihrer größten Stärken.
Also ich finde es generell wichtig, dass man eben verschiedene Bibelübersetzungen nutzt. Wir haben ja da ja wunderbare Möglichkeiten, weil ich glaube, dass sich da immer wieder andere Aspekte einem auch erschließen.
Die große Stärke der Übersetzung in der Basisbibel sei, sagt Tina Arnold.
Man kann die Basisbibel am Stück lesen und das kann ich mit kaum einer anderen Übersetzung, dass ich nicht müde werde, sondern das Gefühl habe, ich verstehe alles beim Lesen.
Genau da könnte die Basisbibel tatsächlich ihre wichtigste Funktion finden. Denn sie liefert einen Text, der das Lesen so einfach wie möglich machen will. Damit der Atem eben auch im 21. Jahrhundert für mehr reicht als für ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat.
Eine Bibel für das 21. Jahrhundert, die besonderen Wert legt auf Verständlichkeit und die vor allem junge Leute ansprechen will. Die sogenannte Basisbibel liegt jetzt vollständig vor, und zwar als gedrucktes Buch, als Hörbuch und als digitale Bibel. Kirsten Dietrich stellte sie uns vor. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen über Themen und Sendungsprojekte im Feld von Kirche und Religion, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter, alle 14 Tage frisch. Und den können Sie ganz einfach abonnieren auf der Seite www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.